Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabside. Unser Thema ist noch einmal die Verordnungsfähigkeit der kurzwirksamen Insulinanaloga für Typ 1 Diabetiker. Am Telefon begrüße ich jetzt Herrn Professor Sawicki. Er ist Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG genannt, das viele Studien zu diesen modernen Insulinen analysiert hat, die teurer sind als herkömmliches Insulin. Sein Bericht liefert die Vorlage für den Beschluss, den der gemeinsame Bundesausschuss Ende Februar 2008 vorgelegt hat und der in diesen Wochen im Bundesgesundheitsministerium geprüft wird. Herr Professor Sawicki, würden Sie unseren Zuhörern vielleicht ganz kurz einmal erklären können, wie der Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses lautet und welche Ausnahmen für die Verordnungsfähigkeit dieser modernen Insuline er vorsieht?
Bei dem Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses müsste Ihnen Herr Dr. Hess erläutern. Ich kann Ihnen erläutern, was wir im Institut hier erarbeitet haben.
Gut, was haben Sie denn im Institut erarbeitet? Sprich, zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen bei der Analyse der Studien?
Wir haben die Studien analysiert, die Insulinanaloga, kurzwirkende Insulinanaloga mit Humaninsulin verglichen haben. Und zwar haben wir sie analysiert bezüglich der sogenannten patientenrelevanten Endpunkte und bezüglich der Qualität der Stoffwechseleinstellung und haben festgestellt, dass es keinen solchen Vorteil gibt in direkten Vergleichen.
Welche Art von Zusatznutzen hätte denn dazu führen können, dass der Analoga trotz ihres höheren Preises weiterhin uneingeschränkt verordnungsfähig geblieben wären?
Bei jeder Art des Zusatznutzens, die für die Patienten wichtig ist, das heißt, eine bessere Stoffwechseleinstellung ist für die Patienten wichtig, eine bessere Lebensqualität ist für die Patienten wichtig, weniger Unterzuckerung sind für die Patienten wichtig und natürlich ein besseres Vermeiden der Diabetes-Folgekomplikationen ist wichtig. Wenn etwas davon zugetroffen hätte, dann hätten wir gesagt, die Insulinanaloga sind besser. Es ist aber leider so, und das bedauere ich auch, dass durch die neuen Entwicklungen diese für die Patienten wesentlichen Aspekte der Behandlung nicht besser behandelt werden und nicht besser vermieden, beziehungsweise es wird nicht mehr Lebensqualität für die Patienten erreicht.
Nun haben Sie sich sehr viele Studien angesehen, vor allem sehr viele zugeschickt bekommen. Welche Kriterien mussten denn Studien erfüllen, um in die Bewertung mit einbezogen zu werden?
Man muss einen fairen Vergleich in einer solchen Studie zwischen dem zu untersuchenden Präparat, also in diesem Fall den kurzwirkenden Insulinanaloga, und dem Vergleichspräparat, in diesem Fall Humaninsulin, gewährleisten. Also man muss vergleichen können. Und die Ausgangslage muss eben gleich sein. Das ist so ähnlich wie bei den Olympischen Spielen. Da ist es halt eben ein unfairer Vergleich, wenn einer der Läufer gedopt ist oder wenn einer mit einem Bleigürtel laufen muss, während der andere halt eben das nicht muss. Also solche Studien müssen gleiche Voraussetzungen für beide Patientengruppen gewährleisten. Das macht man meistens so, indem man Patienten zufällig zu zwei Gruppen unterteilt. Also man nimmt eine Gruppe von, sagen wir, 500 Patienten und unterteilt sie zufällig in zwei Gruppen. Und dann gibt man der einen Gruppe das eine Präparat, der anderen Gruppe das andere. Und nach einer gewissen Zeit, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, überprüft man, wie ist der HbA1c-Wert, also wie ist die Stoffwechseleinstellung, wie ist die Häufigkeit der Unterzuckerung in beiden Gruppen und auch, wie geht es den Patienten, also wie zufrieden sind sie mit der Behandlung beziehungsweise wie ist ihre Lebensqualität. Dazu gibt es einige Studien und sie besagen, dass es da keinen wesentlichen Unterschied gibt.
Gab es denn eine Vorgabe, wie lange so eine Studie gelaufen sein muss, um dann auch berücksichtigt zu werden?
Na, international sagt man, dass mindestens ein halbes Jahr eine solche Studie durchgeführt werden muss, besser ein Jahr. Und natürlich wäre es noch besser, wenn man längere Zeiten sich anschaut, denn die Patienten verwenden ja solche Insuline nicht ein paar Wochen, sondern in den meisten Fällen Jahre. Eine Vorgabe ergibt sich daraus, zum Beispiel der Europäischen Zulassungskommission, dass man, wenn man ein neues Insulin verwendet, dass man zunächst einmal eine gewisse Einstellungszeit braucht. Also die Patienten müssen erstmal die Dosis finden. Dafür braucht man ein paar Wochen. Und dann, bis daraufhin der HbA1c-Wert reagiert, das heißt, bis man dann tatsächlich die Änderung der Stoffwechseleinstellung auch am HbA1c-Wert messen kann, braucht man ja 2 bis 3 Monate. Und das ergibt dann zusammen eine Mindestlaufzeit von einem halben Jahr.
Nun ist es ja so, dass die ersten Insulinanaloga, die kurzwirksamen, vor gut 10 Jahren zugelassen wurden. Und ich denke, einige der Studien kommen noch aus dieser Zulassungszeit. Da gab es aber, soweit mir bekannt ist, von der Europäischen Arzneimittelagentur eine Empfehlung, dass gerade Studien bei Minderjährigen so kurz wie möglich, aber nicht länger als 2 Wochen dauern sollten. Haben Sie das berücksichtigen können? Haben Sie dann auch kürzere Studien mit einbezogen?
Ja, wir haben dann in einer Sonderanalyse auch kürzere Studien einbezogen. Und da gibt es eher einen Trend zum Nachteil der Insulinanaloga. Aber es ist nicht sehr sinnvoll, diese kurzen Studien einzubeziehen. Nach 2 Wochen Behandlung können Sie nicht sagen, ob ein Insulinpräparat für die Patienten besser oder schlechter ist. Aber auch das haben wir uns angeguckt. Und da gibt es eher einen Nachteil für die Analoga. Nur ich glaube nicht, dass man diese Kurzzeitstudien als aussagekräftige wissenschaftliche Grundlagen verwenden sollte.
Nun ist es ja so, wenn Sie Studien durchführen in Studienzentren oder möglicherweise auch klinische Studien, Sie kennen das selbst, Sie haben viele Studien durchgeführt, das ist ja immer eine Ausnahmesituation. Der Alltag von Diabetikern sieht ja, wie mir jetzt auch viele Diabetiker berichtet haben, anhand der aktuellen Diskussionen etwas anders aus. Da ist nicht immer einzurichten im Beruf oder im Alltag. Ich spritze morgens genau um 7 Uhr, ich esse genau um 7.30 Uhr und ich esse dann vielleicht um 8.30 Uhr oder 9.30 Uhr noch etwas. Gibt es denn auch Studien, die Sie zulassen würden, die sozusagen aus dem Alltag herauskommen und nicht in einer Klinik stattfinden oder in einem Ausnahmesituation der Studie?
Solche Studien finden nicht in der Klinik statt, die über ein halbes Jahr oder ein Jahr durchgeführt werden, sondern diese Studien finden in einer häuslichen Umgebung statt. Wie kommen Sie darauf, dass die Patienten ein Jahr in einer Klinik bleiben?
Also ist es so, dass man schon sagen kann, das wäre vergleichbar mit dem Alltag?
Es ist eine Imitation des Alltags. Natürlich kommen die Patienten etwas häufiger in die Klinik, aber in beiden Gruppen. Natürlich werden sie nicht von Felde-, Wald- und Wiesenärzten betreut, sondern von ausgewiesenen Diabetologen. Das kann sein, dass sie besser betreut werden als tatsächlich im Behandlungsalltag. Aber auch die Deutsche Diabetesgesellschaft hat solche Daten erhoben. Also sagen wir, wie im Alltag in Deutschland die Insulinanaloga abschneiden, und das sieht es schlecht aus, dass das unter Insulinanaloga in dieser Evaluation der Deutschen Diabetesgesellschaft unter Alltagsbedingungen außerhalb von Studien führen die Insulinanaloga zu mehr Unterzuckerungen. Nur leider hat niemand diese Studie bei uns eingereicht, auch der Vorstand der Deutschen Diabetesgesellschaft, der sich ja vehement zu Wort gemeldet hat, in diesem Fall verschweigt diese Daten. Das ist unlauter.
Nun wissen Sie, was es heißt, eine Studie durchzuführen, und angenommen, es gäbe eine Studie oder man könnte noch eine Studie durchführen, die vielleicht sogar einen Zusatznutzen für die modernen Analoginsuline, für die kurzwirksamen auch, finden würde. Wie lange würden Sie ansetzen, um so eine Studie zu machen? Also sie soll ja mindestens 24 Wochen laufen. Und wie teuer wäre so etwas für den Hersteller des Insulins?
Also erstmal stellen Sie die Fragen ganz tendenziös. Es geht nicht darum, einen Nutzen der Insulinanaloga nachzuweisen. Ich weiß gar nicht, warum Sie glauben, dass es darum geht. Es geht darum, neue Präparate zu untersuchen, ob sie besser, schlechter oder gleich gut sind, wie die man bisher hatte. Es geht nicht darum, irgendwas nachzuweisen. Vielleicht für die Hersteller. Wenn man als Hersteller ein neues Präparat hat und muss das verkaufen, weil man sehr viel an Forschungsinvestitionen getätigt hat, dann will man natürlich, dass es ein Erfolg wird. Aber die Patientin, so wie Sie, müsste eigentlich daran interessiert sein, zu erfahren, ist das Präparat besser oder schlechter. Man müsste doch an objektiven Daten interessiert sein und nicht den Vorteil für ein neues Präparat nachzuweisen.
Gut, es geht vielleicht jetzt nicht so sehr um die persönlichen Erfahrungen, die ich mit beiden Insulinformen machen konnte und die vielleicht etwas anders aussehen als das, was in Studien belegt ist, aber das kann ich halt leider nicht belegen.
Das können Sie belegen. Sie können belegen, auch an einem Einzelfall, auch an Ihrem Fall, können Sie belegen, dass Sie mit diesem bestimmten Präparat in Ihrem Individualfall besser zurechtkommen. Das bestreiten wir auch gar nicht, dass das so ist. Das kann auch ein Arzt bzw. ein Patient belegen. Ich kann sagen, für mich, für meinen Fall ist das so und so. Ich werde nicht in den Studien ausreichend abgebildet. Und das setzt auch der gemeinsame Bundesausschuss, der Gesetzgeber, ja als Voraussetzung einen solchen Beleg für eine Ausnahme. Wenn das so ist, wenn man in einem Einzelfall wie in Ihrem das belegen kann, dann muss man das für den Einzelfall beschreiben. Aber nicht sagen, dass alle davon profitieren würden, denn das ist nicht der Fall. Wenn das alle wären, dann würde man das in den Studien sehen.
Und wenn es dann so ist, dass im Einzelfall das belegt werden kann, dann wäre auch die Möglichkeit gegeben, dass das Insulin weiterhin zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung verordnet werden könnte?
Natürlich. Natürlich, und das ist der Vorteil gegenüber dem Festbetrag. Weil beim Festbetrag können Sie das nicht. Da wird der Preis gesenkt, das heißt, die Krankenkassen erstatten nur einen Sockelbetrag und den Rest muss man bezahlen aus der eigenen Tasche. Wenn man einen Verordnungsausschluss in diesem Fall, so wie der gemeinsame Bundesausschuss das jetzt beschlossen hat, verfolgt, dann wird es in der Regel ausgeschlossen und dann muss ein Arzt belegen, der sagt, ich habe bei der Frau Uphoff jetzt das Humaninsulin ausprobiert, damit ist sie nicht zurechtgekommen, hier sind die HbA1c-Werte, hier sind ihre Erfahrung, hier sind ihre Aufzeichnungen, dann haben wir Humaninsulin ausprobiert und damit ist es ganz gut gegangen und wir haben nicht den Fehler gemacht, den viele machen, die intensivierte Insulintherapie mit der Insulinanalogatherapie verwechselt. Und das kann man sauber dokumentieren und mit einer solchen Dokumentation übernimmt die Krankenkasse voll die Kosten.
Und das dann auch, also sozusagen für die Zukunft, das reicht, wenn das einmal versucht worden ist?
Ja, natürlich.
Was ist denn jetzt mit Diabetikern, die schon lange Diabetes haben und allein aufgrund der Tatsache, dass es früher ja noch gar nicht diese modernen Insuline gab, mit einem Humaninsulin eingestellt waren, aber das ist möglicherweise nicht dokumentiert. Müssen die jetzt nochmal den Versuch starten?
Habe ich nicht verstanden. Die sind früher mit Humaninsulin behandelt worden, sind gut damit zurechtgekommen.
Und sie sind vielleicht nicht gut damit zurechtgekommen und deshalb umgestellt worden auf ein Analogon.
Da muss man sich die Dokumentation anschauen, warum sie umgestellt worden sind. Wenn es einen Grund gibt, dann ist in Ordnung. Wenn nicht, dann muss man mit den Ärzten besprechen, ob man halt nun retrospektiv diese Daten beibringen kann. Man muss doch wissen, warum man dann umgestellt worden ist. Das müssen auch die Patienten und die Ärzte doch wissen.
Angenommen, es würde jetzt entschieden, dass die kurzwirksamen Insulinanaloga nicht mehr von Anfang an bei einem Typ-1-Diabetiker eingesetzt werden sollen oder werden dürfen, dann könnte es ja sein, dass auch einige auf Humaninsulin bleiben, vielleicht aber auch einige umgestellt werden auf ein Analogon. Mit welchen Einsparungen für die gesetzliche Krankenversicherung rechnen Sie dadurch, dass es jetzt so geändert würde? Möglicherweise.
Wir haben keine Kosten-Nutzen-Analysen dazu gemacht, wir haben auch keine Einsparungen kalkuliert. Es geht hier darum, ob es einen Zusatznutzen eines neuen Präparates gibt, was nicht ausreichend getestet ist. Und nur dies haben wir beschrieben. Wir haben uns vom Institut hier keine Gedanken über das Geld gemacht.
Ich denke aber schon, bei der Begründung ist jedenfalls vom gemeinsamen Bundesausschuss auch der höhere Preis sicherlich ein Faktor gewesen. Denn Sie sagen doch auch, wenn das Insulin genauso teuer wäre, es ist ja genauso gut mindestens wie das Humaninsulin, dann dürfte es doch auch weiterhin uneingeschränkt verordnet werden, oder nicht?
Nein, das sagen wir nicht. Wir sagen, dass das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben die beiden Insuline verglichen, die kurzwirkenden Insulinanaloga und Humaninsulin, und haben festgestellt, sie sind nicht überlegen. Und wir haben auch gesagt, dass die Langzeitsicherheit und die Langzeitschäden durch diese Insulinanaloga nicht genügend beschrieben sind. Es sind Moleküle, die so nicht vorkommen. Es sind künstliche Moleküle. Maximal über ein Jahr hat man sich das angeschaut. Man weiß nicht, was diese Moleküle, die im Tierreich und im Menschen nicht vorkommen, über 10, 20 Jahre machen. Bei Humaninsulin weiß man das sehr wohl. Und es gibt nicht abschätzbare Langzeitfragen. Deswegen haben wir gesagt, dass es kurzfristig betrachtet keinen Vorteil dieser Insulinanaloga gibt. Und mehr haben wir nicht gesagt. Und dass der gemeinsame Bundesausschuss daraus macht, ob er sagt, bei vergleichbarem Preis, machen wir das nicht, das ist alles die Sache des gemeinsamen Bundesausschusses. Wir sind nicht der gemeinsame Bundesausschuss.
Dann kommen wir nochmal zu Ihnen auch als Diabetologe zurück. Ich habe neulich gehört, dass Sie selbst noch hin und wieder mittwochs nachmittags in einer Praxis tätig sind als Diabetologe. Stellen Sie denn Patienten auch immer erst auf ein Humaninsulin ein?
Ja.
Auch wenn Sie sagen, das ist jemand, der hat einen ganz stressigen Managerjob und dem fällt es bestimmt schwer, also sein Timing fürs Essen so zu planen.
Wie sagen Sie, dass man ein Timing braucht mit Humaninsulin? Woher haben Sie das?
Na, es ist doch so, dass wenn man bis das Insulin, das Humaninsulin, das Gespritzte wirkt, denn das, was im gesunden Organismus vorhanden ist, ist in wenigen Sekunden da, wenn Sie etwas essen.
Das ist falsch. Das ist einfach falsch, was Sie sagen. Sie wiederholen die Werbeargumente der Pharmaindustrie. Es gab die Insulinanaloga erst doch ab Mitte der 90er Jahre. Ja. In den 80er Jahren haben wir von Düsseldorf aus zusammen mit den Kollegen in München Schulungsprogramme für Patienten mit Diabetes entwickelt. Im Basis-Bolus-Prinzip, lange, lange bevor es Insulinanaloga gab. Da wurden die Essenszeiten freigegeben. Es gab keine Spritze-Essabstände. Die Patienten hatten kaum Unterzuckerung und sie hatten wunderbare HbA1c-Werte. Bevor irgendjemand überhaupt daran gedacht hat, Insulinanaloga zu entwickeln.
Und wie waren die Werte eine Stunde nach dem Essen?
Die Werte nach Stunde nach dem Essen sind nicht von Bedeutung. Ich sage meinen Patienten, sie sollen sie nicht messen. Was sie brauchen, ist der Wert vor dem Essen, weil sie wissen müssen, wie viel sie spritzen. Und sie brauchen den HbA1c-Wert. Wieso brauchen sie Werte nach dem Essen? Wofür? Wird daran gemessen, wie der HbA1c-Wert ist. Und nicht, wie der Wert nach dem Essen ist.
Nun gibt es diverse Kollegen von Ihnen und nicht Leute aus der Pharmaindustrie, sondern sehr wohl angesehene Diabetologen, die sagen, ja, gerade der Wert nach dem Essen, der sogenannte postprandiale Wert, sei durchaus ein wichtiger Faktor, wenn er gut ist, zur Vermeidung von Spätkomplikationen.
Aber da muss man sich auch die Studien angucken. Dass irgendwelche Diabetologen irgendwas sagen, das hat keine Bedeutung. Diabetologen haben schon viel gesagt im Laufe der letzten 200 Jahre. Und davon war sehr, sehr viel Unsinn. Man muss sich anschauen, ob es solche Studien gibt. Gibt es eine Studie, müssten Sie als Journalistin dann eigentlich fragen, diese Diabetologen, haben Sie eine Studie, wo Patienten mit hohen postprandialen Werten verglichen wurden mit Patienten mit niedrigeren postprandialen Werten und diese Patienten weniger Unterzuckerung hatten, beziehungsweise weniger Spätkomplikationen.
Also zumindest ist es so, dass wir auf dem Diabetesportal Diabzeit ja auch Diabetiker gefragt haben, die Erfahrungen mit Humaninsulinen haben, welche Vor- und Nachteile diese Insuline für sie haben. Und es ist eindeutig relativ häufig erwähnt worden, dass sie sich besser fühlen, dass sie deutlich weniger und dann auch weniger heftige Unterzuckerungen haben.
Das widerspricht den Studien und widerspricht der Erhebung der Deutschen Diabetesgesellschaft, wo alle Kliniken gefragt wurden, Patienten mit und ohne Humaninsulin bzw. Insulinanaloga zu evaluieren. Dann wurde auch gefragt, wie häufig sind die Unterzuckerungen. Und dann hat man festgestellt, dass es mehr Unterzuckerungen gibt in dieser wohlverstanden nicht methodologisch so sauberen Studie. Aber wahrscheinlich eine sehr praxisnahe Studie. Man kann das eben nicht so erheben, dass man irgendjemand fragt, sondern man muss schauen, dass man das systematisch macht. Das ist Forschung, das ist Wissenschaft.
Das ist sicherlich eine schwierige Frage, das systematisch zu machen und auch immer zu sehen, wer ist überhaupt zu einer Studie bereit oder ist das nicht sowieso schon jemand, der auch besser sich auf ein Therapieregime einlässt. Werden wir vielleicht jetzt nicht klären können. Dennoch einmal zurück zu dem Beschluss, dass diese Insuline künftig immer erst dann eingesetzt werden sollen, wenn der Versuch mit Humaninsulin gemacht wurde.
Das ist der Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses.
Könnte das denn Ihrer Ansicht nach dazu führen, dass diese Einstellung mit Humaninsulin, wenn dann umgestellt würde, weil das vielleicht nicht so gut läuft, auf ein Analogon auch wieder Kosten verursacht?
Was meinen Sie mit?
Das heißt, wenn Sie jetzt jemanden erst auf ein Humaninsulin einstellen, sehen, das geht nicht, der HbA1c sieht nicht so toll aus, jetzt können wir nochmal einen Versuch machen mit einem Insulin-Analogon.
Das ist doch das normale Behandlung der Patienten. Sie haben doch in der Praxis als Arzt oder als Ärztin einen Patienten und ihm versuchen Sie, eine gute Diabeteseinstellung zu erreichen. Und wenn das nicht klappt, dann versuchen Sie etwas anderes. Gegebenenfalls auch mit einem anderen Insulin, aber das meiste, was man erreicht, ist nicht ein anderes Insulin. Das ist immer wieder ein Problem der deutschen oder der internationalen Diabetologie der letzten 70 Jahre schon gewesen, dass man immer wieder von einem Insulin auf ein anderes umgestellt hat. Das Problem ist, dass man eine Insulintherapie finden muss, die zu dem Leben des Patienten passt, der Patient geschult sein muss, dass der Patient wissen sollte, wie er sich in bestimmten Situationen verhält. Immer wieder das Wechseln der Insulinpräparate und dass man sich davon etwas verspricht, das ist schon so häufig schiefgegangen. Aber Ihre Frage ist doch die tägliche Praxis der Ärzte. Man versucht zusammen mit dem Patienten die bestmögliche Therapie zu erreichen und das kann auch eine Umstellung auf ein anderes Insulinpräparat bedeuten, was aber meistens nicht wirklich hilft.
Ich denke mal, die Umstellung von tierischem Insulin auf Humaninsulin war für viele sicherlich schon ein gewisser Fortschritt.
Warum?
Weil es, soweit ich weiß, zum Beispiel Allergien darauf gab. Es gab sicherlich auch Probleme bei der Umstellung auf Humaninsulin, weil die Unterzuckerungen zum Teil schlechter erkannt wurden als ganz früher.
Das stimmt alles nicht. Das sind alles Märchen, die Sie jetzt hier erzählen. Guck, das wundert mich sehr, ja, dass Sie so unkritisch jetzt hier
Das ist eigene Erfahrung.
Ist es schon richtig. Aber wieso so sagen, es gibt mehr, unter Schweineinsulin gab es nicht mehr Unterzuckerung.
Nein, ich, im Gegenteil. Ich habe sogar Ihnen das Wort geredet, wenn Sie so wollen, und habe gesagt, bei der Umstellung von tierischem auf Humaninsulin,
ja,
da war das Problem, dass dann Unterzuckerungen oft nicht so deutlich erkannt wurden.
Nein, das stimmt nicht.
Beim Humaninsulin?
Das stimmt nicht.
Also das war meine eigene Erfahrung, gut.
Ja, das ist bei der Umstellung macht man ganz, ganz viele Dinge. Man ändert die Dosis, man hat dann meistens irgendwie einen Grund, warum man umstellt. Das heißt, Patienten gehen zum Arzt oder in ein Krankenhaus, weil sie mit ihrer Diabetestherapie aus irgendwelchen Gründen nicht zurechtkommen. Dann macht der Arzt irgendwas, danach ist etwas anderes vorhanden. Und das muss man sich dann genau anschauen, ob das die Ursache ist. Es gab nicht mehr schwere Unterzuckerung unter Humaninsulin als unter Schweineinsulin. Das ist gut untersucht worden.
Gut, dann kommen wir nochmal zurück zu einer anderen Frage, und zwar zu der Einstellung. Jetzt soll politisch vorgegeben werden, auf der Basis, auf der Grundlage Ihres Gutachtens, dass der Arzt immer zuerst einen Versuch macht mit kurzwirksamem Humaninsulin und dann auf einen Analogan umsteigen kann, wenn das nachgewiesenermaßen nicht gut funktioniert. Trauen Sie den Ärzten nicht zu, dass sie das selbst auch einschätzen können, vielleicht auch ohne Versuch, ob bei dem Patienten ein Analogon angebrachter ist oder ein Humaninsulin von Anfang an? Und dann auch, dass der Patient, dem ihm die Umstellung erspart bleibt, in jedem Falle. Kann das ein Arzt nicht von vornherein einschätzen manchmal?
Wie denn? Wie soll er das machen? Der hat einen Patienten vor sich. Woher soll er das wissen?
Mit einer Anamnese, oder wenn ich zum Beispiel sage, das ist ein Kind, was noch sehr unberechenbar tobt und spielt und isst.
Das sind Insulin-Analoger besser, wenn ein Kind tobt und spielt.
Also ich habe mindestens 3 unterschiedliche Insulinkategorien von tierischem angefangen durch und habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen mit den Insulinen, mit der Empfindlichkeit, der Hypo-Wahrnehmungsempfindlichkeit, sehr große Unterschiede bei mir persönlich feststellen können. Aber das ist ja auch nur ein Einzelfall, der sicherlich hier nicht relevant ist.
Nee, also Sie haben feststellen können, dass Sie die Unterzuckerungen anders spüren unter verschiedenen Insulinpräparaten.
Ja.
Gut, das kann ja möglich sein. Das ist interessant. Ich habe in meiner Praxis sehr viele Patienten früher gehabt, gerade in der Zeit der Humaninsuline und Schweineinsulin-Umstellung, die gesagt haben, seitdem ich Schweineinsulin verlassen habe und Humaninsulin spritze, merke ich die Unterzuckerung nicht mehr.
Das war das, was ich vorhin sagte, wo ich...
Da kamen relativ viele Patienten zu mir. Und dann habe ich folgenden Versuch mit diesen Patienten gemacht. Ich habe ihnen ein Insulinfläschchen gegeben und gesagt, da ist kurzwirkendes Insulin drin. Und es ist ganz bestimmt kurzwirkendes Insulin. Aber ich sage ihnen nicht, ob es Schweineinsulin oder Humaninsulin ist. Verwenden Sie das mal und sagen Sie mir, ob Sie damit Unterzuckerung schlechter oder besser spüren. Und keiner der Patienten konnte das auseinanderhalten. Kein einziger.
Und die anderen Studien waren keine geblindeten Studien, wo der Patient nicht wusste, welches Insulin er bekam?
Ja, es gibt solche Studien, die Schweineinsulin mit Humaninsulin verglichen haben, wo die Patienten nicht wussten, welches Insulin sie spritzen. Und da gibt es keinen Unterschied in der Wahrnehmung von Unterzuckerungen und auch keinen Unterschied in der Häufigkeit von schweren Unterzuckerungen. Patienten und Ärzte bilden sich häufig Dinge ein. Zum Beispiel, dass ihnen ein Aderlass hilft. Haben sich Patienten und Ärzte über tausende von Jahren eingebildet. Eine Studie ist ja nicht irgendetwas im Labor, wo die Patienten an Geräte angeschlossen sind. Eine Studie kann man auch lebensnah machen. Die habe ich ja auch gemacht. Das heißt, die Patienten kommen zu uns in die Abteilung, in eine Diabetesklinik, und dann fragt man, nehmen Sie an einer solchen Studie teil? Es wäre sinnvoll, das und das zu untersuchen mit Insulinanaloga versus Humaninsulin. Und dann sagen sehr, sehr viele Patienten, weil sie daran Interesse haben, das objektiv rauszufinden, ja, mache ich mit. Und dann sage ich dem einen, bitte das, und dem anderen das andere, und dann sage ich Ihnen, bitte, wir möchten gerne Sie alle 3 Monate hier untersuchen und den HbA1c-Wert abnehmen, Blut abnehmen und dann auch schauen, wie viel Unterzuckerung Sie hatten. Dann kommen die Patienten wieder und dazwischen leben Sie ganz normal zu Hause. Das ist doch keine Laborumgebung.
Okay, dann hätte ich noch eine ganz formale Frage, wo Sie mir hoffentlich helfen können, obwohl es vielleicht nicht nur Ihr Thema ist. Angenommen, es gäbe... In 5 Monaten vielleicht. Also angenommen, es käme jetzt zu der Entscheidung, die der gemeinsame Bundesausschuss vorgeschlagen hat. Und es gäbe in 5 Monaten vielleicht eine Studie, die in welcher Form auch immer, dass zum Beispiel der HbA1c-Wert besser ist, dass irgendwas, die Hypoempfindlichkeit besser ist bei einem kurzwirksamen Analogon. Was würde dann rein formal passieren. Könnte man dann eine Studie, ob sie jetzt von der Universität in Boston oder von wem auch immer kommt, einreichen und sagen, das bitte nochmal prüfen? Oder wie würde das formal laufen?
Natürlich, so ist der formale Ablauf. Wenn es neue Evidenz gibt, das kann ja passieren, nicht nur bei Insulinanaloga, sondern überhaupt, dann wird das Verfahren gegebenenfalls neu begonnen. Aber die Insulinhersteller wissen seit fast 3,5 Jahren, dass eine solche Untersuchung durchgeführt wird von unserem Institut. In 3,5 Jahren kann man ganz viele Studien machen. Außerdem hätten wir, wenn eine große Studie jetzt tatsächlich begonnen worden wäre, mit besseren, nachvollziehbar besseren Methoden, obwohl die Methoden waren gar nicht so schlecht, die bisher durchgeführt wurden, dann hätten wir die auch abgewartet. Ich glaube, dass die Insulinhersteller selbst gar nicht daran glauben, dass ihre Präparate tatsächlich besser sind und deswegen solche Studien auch nicht auflegen.
Dann frage ich mich nur, warum doch immerhin einige Diabetiker, und das sind nicht nur meine eigene Erfahrung, daran glauben. Vielleicht sind sie alle verblendet von der Industrie.
Glauben. Ich habe einige Erklärungen dafür. Zum einen ist es, dass die Patienten die intensivierte Insulintherapie verwechseln mit Insulinanalogatherapie. Dass sie glauben, dass man mit Insulinanaloga keinen Spritzessabstand braucht, dass sie glauben, dass man mit Humaninsulin einen Spritzessabstand braucht. Das ist einfach schlechte Diabetologie, wenn man das mit Humaninsulin verbindet, den Spritzessabstand. Dann glauben sie, dass sie frei essen können mit Insulin, das können sie genauso gut mit Humaninsulin. Sie glauben, dass sie sich nicht belasten können. Sie verwechseln die intensivierte Insulintherapie mit der Therapie mit Insulinanaloga. Das ist die Verwechslung.
Herr Professor Sawicki, ich bin gespannt, was dabei noch rauskommt, und ich glaube, dass diese Position, dass der Blutzuckerwert nach dem Essen völlig zu vernachlässigen ist, auch nicht unbedingt eine Mehrheit in der Diabetologie findet. Stimmt. Auch wenn im Moment noch Studien vielleicht, die Ihren Ansprüchen genügen, fehlen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall erstmal ganz herzlich für das Interview und ich hoffe, wir können in absehbarer Zeit nochmal eins führen, vielleicht dann auch zu einem anderen Thema.
Bitteschön.